Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Heute wollen wir uns die Sachbezüge im Detail anschauen. Sachbezüge im Überblick, das ist unser Thema. Von der Dienstwohnung bis hin zur Trinkgeldpauschale. Wir wollen wissen, welche Kosten überhaupt unter die Kategorie Sachbezug fallen. Und Antworten dazu liefert uns unsere heutige Expertin Silvia Welle. Sie ist Arbeitsrechtsexpertin bei Hofer Leitinger Steuerberatung. Hallo Silvia.
Hallo Simone.
Fangen wir mal ganz klassisch mit der Dienstwohnung an. Löst eine Dienstwohnung einen Sachbezug aus? Wenn ja, in welcher Höhe? Was muss man beachten? Einmal ganz kurz, dass du uns einen Überblick gibst.
Okay, also vom Grunde her ist es so, dass jede Dienstwohnung, die was der Arbeitgeber also entweder verbilligt oder unentgeltlich einen Dienstnehmer überlässt, bei denen einen Vorteil aus dem Dienstverhältnis eben darstellt, der was aufgrund der Sachbezugswerteverordnung dann auch entsprechend abgerechnet und versteuert werden muss. Wichtig bei der Wohnung ist halt, wie groß ist die Wohnung, wie ist die Lage, wie ist die Ausstattung. Und hier spielt halt ganz maßgeblich dieser Richtwert Mietzins, der was jährlich angepasst wird und von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist, immer eine große Rolle. Also grundsätzlich kann man sagen, wenn der Dienstgeber eine Wohnung hat, der was man den Dienstnehmer zur Verfügung stellt und der würde auch eine Miete verlangen, zum Beispiel 400 Euro, ortsüblich wären aber in dieser Umgebung 800 Euro, müssten die Differenz, die 400 Euro als Sachbezug in der Lohnverrechnung berücksichtigt werden. Und wenn man generell sagt, man verlangt gar keine Miete, dann hat man eben auf die Steiermark bezogen einen Richtwert Mietzins von diesen 9,21 Euro pro Quadratmeter. Sprich, man schaut sich an, wie groß ist die Wohnung, multipliziert das mit diesem Richtwert Mietzins. Und dann schaut man noch weiter, werden die Betriebskosten eventuell vom Arbeitnehmer selbst getragen, dann kommt es noch zu einem Abschlag von 25%. Ansonsten werden auch diese vom Arbeitgeber vernommen, wird halt das Gesamte als Sachbezug angesetzt und der Dienstnehmer versteuert es über die Lohnverrechnung.
Oft einmal spricht man ja nicht von Dienstwohnung, sondern von einer arbeitsplatznahen Unterkunft. Was ist das jetzt genau und was ist da jetzt der konkrete Unterschied zur Dienstwohnung?
Genau, also bei der arbeitsplatznahen Unterkunft, das ist wirklich klassisch so, da hat man zum Beispiel Saisonarbeiter, die was einem aushelfen, man beherbergt sie einfach bei sich zu Hause oder hat ein Nebengebäude, wo halt die Gegebenheiten sind, dass man Dienstnehmer eben unterbringen könnte. Und dann ist es wichtig, dass man hier Unterlagen einholt, dass das eben nicht den Mittelpunkt der Lebensinteressen des Dienstnehmers begründen, wie zum Beispiel eben ausländische Wohnsitzmeldungen, Strom- oder Gasrechnungen, Betriebskastenabrechnungen oder auch Schulbestätigungen zum Beispiel von den Kindern. Weil sollte es eine arbeitsplatznahe Unterkunft sein, ist bis zu einer Größe von 35 Quadratmeter kein Sachbezug anzusetzen. Hat man eine Größe, die schwankt zwischen 35 bis 45 Quadratmeter, dann mindert sich dieser Sachbezug um 35%. Wichtig ist aber, dass eben diese arbeitsplatznahe Unterkunft nicht länger als 12 Monate zur Verfügung gestellt werden darf. Sprich eben die klassischen Saisonarbeiter.
Was ist jetzt, wenn diese Wohnung mehreren Arbeitnehmern zur Verfügung gestellt wird? Ist dann von jedem Einzelnen ein Sachbezug einzuholen oder fällt dann überhaupt kein Sachbezug an?
Genau, hier gibt es eine Neuerung, eben seit 2025, dass alle Flächen, die gemeinschaftlich genutzt werden dürfen, auf die einzelnen Dienstnehmer aufzuteilen sind. Gehen wir jetzt davon aus, wir haben eben eine Wohnung mit 64 Quadratmetern, zwei Schlafzimmern und einen Gemeinschaftsraum mit Küche, Wohnzimmer, der was so 18 Quadratmeter umfasst. Dann muss eben einerseits das Schlafzimmer, das was der Dienstnehmer selbst nutzen kann, fällt auf den einen Dienstnehmer und die Gemeinschaftsfläche wird auf die beiden Dienstnehmer aufgeteilt. Und danach schaut man, ist man über die 35 Quadratmeter, fällt ein Sachbezug an, ist man unter den 35 Quadratmetern, dann ist kein Sachbezug anzusetzen.
Das heißt, bei deinem Beispiel jetzt mit zwei Mitarbeitern wäre kein Sachbezug anzusetzen, oder?
Genau, also hier würden wir dann unter die Grenze fallen und dadurch ergibt sich dann kein Sachbezug pro Dienstnehmer.
Gut, kommen wir zu einem weiteren Thema, das ja auch immer ganz gerne einen Sachbezug auslöst, nämlich der Kfz-Abstellplatz. Gibt es da einen Sachbezug oder nicht?
Also auch hier ist es so, dass es einen Vorteil aus dem Dienstverhältnis eben darstellt und die Bewertung hier sehr einheitlich ist. Also man zahlt wirklich pro Monat 14,53 Euro pro Abstellplatz, wenn eben der Parkplatz bei einer flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung liegt.
Was heißt das jetzt konkret? Flächendeckend ist das dann die klassische blaue Zone in der Innenstadt in Graz?
Genau, blaue Zone, grüne Zone, alles was kostenpflichtig ist, vielleicht auch der BKW-Abstellplatz direkt am Arbeitgeber, was dieser zugemietet hat. Also alles, was quasi kostenpflichtig ist, muss der Dienstnehmer im 14,53 Euro pro Monat dann bezahlen. Ist es außerhalb dieser Zonen, dann fällt kein Sachbezug an.
Das heißt, wenn das Unternehmen irgendwo in einer Industriezone ist, ein bisschen außerhalb der Stadt, wo so oder so ein großer Parkplatz für alle Mitarbeiter da wäre, kein Sachbezug.
Genau.
Wie schaut es jetzt aus mit Mahlzeiten? Also oft einmal Verpflegung am Arbeitsplatz, die klassische Kantine. Fällt hier eigentlich auch ein Sachbezug an oder lässt sich das über diesen Essenszuschuss lösen?
Genau, also man unterscheidet hier zwei Bereiche. Einerseits gibt es die Möglichkeit, dass der Arbeitgeber über eine Kantine oder vielleicht auch über ein Unternehmen, das die Mahlzeiten in den Betrieb liefert, die Dienstnehmer das komplett unentgeltlich zur Verfügung stellen kann. Er trägt dann die Kosten, die Rechnung geht auf den Dienstgeber und hier haben wir auch keine weiteren Grenzen zu beachten. Das ist in der Praxis nicht so üblich, weil das Übliche sind eben, wie du schon angesprochen hast, diese Essensmarken.
Essenszuschuss, gell?
Genau, diesen Essenszuschuss. Und zwar kann man hier eben 8 Euro pro Arbeitstag den Dienstnehmer steuerfrei zur Verfügung stellen. Wichtig ist aber, dass es nur zur Konsumation von Mahlzeiten eingelöst werden kann, die eben in der Gaststätte oder eben vom Lieferservice zubereitet und auch dort konsumiert werden. Es ist nicht möglich, dass man zum Beispiel generell Lebensmittel einkauft.
Das heißt, genau, das heißt, die Gutscheine klassisch beim Billa oder Spar einzulösen, das wäre nicht möglich.
Genau, dafür gibt es eben eine andere Freigrenze, das wären eben die 2 Euro pro Arbeitstag. Hier kann man eben auch Lebensmittel kaufen, man kann die kumuliert verwenden oder man kann sie einzeln und da kann man auch eben Lebensmittel einkaufen, die sie mit nach Hause nehmen.
Was passiert, wenn der Wert jetzt die angegebenen 2 bzw. 8 Euro übersteigt?
Wenn der Wert überstiegen werden sollte, dann ist auch hier ein Sachbezug anzusetzen. Also in der Praxis ganz üblich macht man es so, man schaut, wie viele Tage pro Woche ist der Dienstnehmer beschäftigt, multipliziert das dann zum Beispiel entweder aufs Jahr oder aufs Monat hinaus und schaut dann im Nachhinein, wie viele Tage war der Dienstnehmer wirklich anwesend, wie viele Tage war er zum Beispiel krank und der restliche Betrag muss dann entweder zurückgezahlt werden oder man setzt halt dafür einen Sachbezug an. Wichtig ist, der Nachweis muss immer vom Dienstgeber erbracht werden, im Falle einer Prüfung, dass man das eben nachweisen kann, dass man eben nicht zu viele Essenspost ausgegeben hat. Dann hätte man da noch ganz kurz eben diese Konsumations in den Gaststätten. Da haben wir gerade vorher gesagt, also da hier ist die Konsumation eben wichtig. Es muss eben in der Gaststätte konsumiert werden oder die Speise an sich kann mitgenommen werden. Es würde aber nicht ausreichen, wenn man zum Beispiel eben, wie du vorher gesagt hast, Billa Spar sowieso, aber auch eine Fleischerei alleine würde nicht ausreichen. Also die Fleischerei müsste separate Menüs anbieten und diese Menüs könnte man dann eben mitnehmen. Dann wäre man auch in diesen 8 Euro drinnen. Ansonsten, eben wie gesagt, die Grenze mit die 2 Euro.
Silvia, nachdem ja Homeoffice gang und gäbe ist, wie schaut es mit der Konsumation der Mahlzeiten zu Hause aus?
Wenn wir eben einen Betrieb haben, der was im gesamten Menüs zur Verfügung stellt, dann kann man diese auch mitnehmen innerhalb von diesen 8 Euro. Und kann sie auch zu Hause konsumieren. Also da sind wir jetzt nicht auf die 2 Euro gebunden.
Und auch Lieferservice, weil im Homeoffice schnell eine Pizza bestellt.
Genau, auch das Lieferservice wäre möglich, entweder nach Hause oder in die Firma. Da gibt es eigentlich auch keine Unterscheidung.
Aktuell sind ja auch elektronische Gutscheine für Mahlzeiten. Fallen die auch unter diese gleiche Regelung oder gibt es da hier Besonderheiten?
Es ist nicht notwendig, dass die Essensgutscheine in Papierform ausgestellt werden. Also es können Chipkarten sein, digitale Essensbons, Prepaid-Karten etc. Es kann auch eine App sein, über die man das abwickeln kann. Da ist eigentlich alles möglich.
Wäre es eigentlich auch möglich, weil du ja in deinem Beispiel, dass man das quasi mit den 5 Tagen die Woche an 220 Arbeitstagen pro Jahr 8 Euro, dass man das einfach hochrechnet ohne ein Tageslimit, dass man sagt, okay, das ist der Jahresgutscheinbedarf oder die Höhe des, ja, also dass man...
Ja, also es muss kein wertmäßiges Tageslimit sein. Es wird quasi, man kann auch die gesamten Gutscheine kumuliert ausgeben, am Jahresanfang, Jahresende, auch diese gemeinschaftlich einfach einlösen, auch an den Wochenenden. Nur im Fall einer Prüfung wird im Rückwirkend geschaut, dass man pro Tag diese 8 Euro oder 2 Euro nicht überschreitet. Und am Jahr, wie man das handhabt als Arbeitgeber, dass man das kontrolliert, da ist man eigentlich komplett frei. Also,
okay, das heißt aber, als Mitarbeiter könnte ich mir auch, sagen wir so, meine Gutscheine zusammensparen und dann einmal...
Einlösen.
Okay.
Genau.
Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leitinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleitinger.at.
Silvia, kommen wir zum Thema Dienstreise. Auch in Kombination mit Essen, man ja. etc. Wenn man jetzt auf Dienstreise ist und da auch essen geht oder so, fällt das auch irgendwie unter diese Sachbezugsregelung oder gibt es da was Eigenes?
Grundsätzlich ist es so, die Dienstreisen werden ja meistens im Kollektivvertrag geregelt oder man hat die gesetzlichen Regelungen mit diesen 30 Euro steuerfreien Taggeld, was man vielleicht kennt pro Tag. Wichtig ist nur, wenn man in der gleichen Zeit für denselben Tag bereits schon Essenspons erhalten hat, in Höhe von 8 Euro, ist eigentlich das Taggeld zu kürzen. Das machen viele in der Praxis nicht, weil das leider wirklich oft übersehen wird. Der Prüfer könnte das aber wirklich zurückverlangen, weil er sagt, okay, die Essenspons sind quasi wie Taggeld zu bewerten und dürfen nicht quasi beides zeitgleich gewährt werden. Wo man diese Kumulation schon machen darf, das ist eben mit den Essenspons bis zu 2 Euro. Da hier auch Lebensmittel gekauft werden können, wird es nicht wie ein Taggeld behandelt. Sprich, man kann die 2 Euro am Tag bezahlen und zusätzlich noch das volle Taggeld in Höhe von 30 Euro.
Silvia, kommen wir jetzt zum Thema Mobiltelefon. Wenn wir jetzt dem Dienstnehmer ein Handy zur Verfügung stellen und auch sagt, er darf es auch privat nutzen, fällt hier Sachbezug an?
Also wenn das Diensthandy eigentlich klar überwiegend nur privat genutzt wird, dann ist es voll sachbezugspflichtig. Ist das Handy aber ein dienstliches Handy, wird es zu dienstlichen Zwecken verwendet und die private Nutzung wird quasi nur als Mitbenutzung, also fällt unter eine Mitbenutzung, dann ist es lohnsteuerfrei und dann brauchen wir keinen Sachbezug anzusetzen.
Ich glaube, auch ein gängiges Goodie für Dienstnehmer ist ja, wenn der Arbeitgeber ein Öffi-Ticket, also Klimaticket, wie es jetzt in Österreich heißt, gewährt. Ist das lohnsteuerfrei oder fällt hier auch Sachbezug an? Wie ist hier die Regelung?
Also gerade in letzter Zeit ist dieses Öffi-Ticket doch sehr, sehr oft aufgetreten. Die Dienstgeber nutzen das wirklich sehr gut, eben als steuerliches Highlight für die Dienstnehmer. Denn es reicht wirklich aus, dass es entweder an der Wohnung oder bei der Arbeitsstätte genutzt werden kann. Also man braucht gar nicht zwingend das immer zu verwenden für die Strecke Wohnung-Arbeitsstätte, sondern es würde genügen, wenn ich das nur in Graz nutze, wenn ich in Graz eben arbeite. Und es wäre auch wirklich komplett abgabenfrei und wir müssen dafür keinen Sachbezug ansetzen.
Auch ein gängiges Goodie sind ja sogenannte Mitarbeiterrabatte. Auch hier lösen diese einen Sachbezug aus?
Hier muss man schauen, wie hoch ist dieser Mitarbeiterrabatt. Ist der Mitarbeiterrabatt nicht höher als wie 20%, dann fällt im Grunde gar kein Sachbezug an. Gewährt man aber den Mitarbeitern im Preisnachlässe, die was im höher wie 20% sind, hat man zusätzlich so einen Freibetrag von 1.000 Euro jährlich, wo man schauen kann, okay, ist man da noch drunter, auch kein Sachbezug. Hat man wirklich mehr wie 1.000 Euro dann schon quasi einen Rabatt gegeben, dann müsste man einen Sachbezug ansetzen. Aber am besten natürlich bei den 20% bleiben oder darunter, dann fällt nie ein Sachbezug an.
Silvia, wir haben ja das Thema Mobiltelefon gehabt. Wie sieht es jetzt mit der PC-Überlassung aus? Ne? Klassisch, man ist im Homeoffice, man gewährt dem Mitarbeiter einen Laptop, den er auch privat nutzen kann. Wie schaut es hier aus? Sachbezug, also, ja, nein.
Hier ist eben wichtig, welchen Eigentum hat dieser Laptop? Solange er im Eigentum des Arbeitgebers verbleibt, ist kein Sachbezug anzusetzen und auch die private Nutzung ist da wirklich komplett egal. Es wäre auch das gleiche bei einem Internetanschluss. Solange dieser eben vom Arbeitgeber bezahlt wird, führt es nicht zu einem steuerpflichtigen Sachbezug.
Silvia, was ich gar nicht am Radar hatte, war, dass auch eine Zinsersparnis einen Sachbezug auslösen kann. Was hat es damit auf sich?
Also das sind jegliche Darlehen, Vorschüsse, was der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer gewährt und die Freigrenze von 7.300 Euro jährlich übersteigen, müssen eben entweder vom Arbeitgeber schon verzinst werden oder wenn der Arbeitgeber das nicht macht, zu niedrig verzinst oder eben unverzinslich gewährt, was in der Praxis eigentlich üblich ist, dann muss man auch hier für diese Ersparnis, dass man keine Zinsen bezahlt, einen Sachbezug ansetzen. Hier ist die Berechnung ein bisschen komplizierter geworden. Und zwar veröffentlicht das BMF sogenannte Referenzzinssätze, anhand dessen man dann beurteilt, wie hoch wäre diese fiktive Verzinsung in den jeweiligen Monat. Also 3,07%, im nächsten Monat ist es vielleicht 3,10%.
Ja, das ist ja oft variabel, ne?
Genau. Und man schaut sich dann an, in welchem Monat wird das alles gewährt, sucht sich den passenden Zinssatz aus und versteuert das dann monatlich beim Dienstnehmer, so lange bis der Sachbezugswert dann halt null ist. Reduziert sich durch die Rückzahlung des Dienstnehmers. Genau, aber ist jedenfalls zu beachten, wenn man den Dienstnehmer in Darlehen gewährt.
Ja, ich glaube, das vergessen viele. Kommen wir jetzt zu einem ganz, ganz neuen Thema im Zuge der Sachbezugsdiskussion, nämlich die Trinkgeldpauschale ab 2026. Da hat sich hier in der Gastro einiges getan. Kannst du uns hier mal einen Überblick geben?
Genau, also das Thema Trinkgeldpauschale war in der Gastronomie 2025, glaube ich, ein sehr, sehr großes Thema, dass sehr viele Prüfer hier das Trinkgeld eben im nachverrechnet haben, sodass es jetzt wirklich so ist, dass es einen Gesetzesentwurf gibt. Die Gesetzwertung bleibt noch abzuwarten. Aber ab 2026 wird es dann wirklich so ausschauen, dass man in der Sozialversicherung sogenannte bundeseinheitliche Pauschalbeträge bekommen werden. Also es ist nicht mehr so, dass man auch das bundeslandspezifisch macht, sondern es sind einheitliche Beträge, die auch Höchstbeträge sind. Sprich, auch wenn das tatsächlich bezahlte Trinkgeld nachweislich höher ist, muss man nur diese Höchstbeträge in der Sozialversicherung berücksichtigen. Ist das Trinkgeld aber nachweislich niedriger, kann ich das durch Aufzeichnungen belegen, dann kann ich auch den niedrigeren Betrag ansetzen. Nur höher wird es eben nicht. Für die Vergangenheit, eben die ganzen Prüfungen, die was waren, wird es eine sogenannte Amnestie geben von der ÖGK. Man muss sich dann dort melden, es kommt dann zu einer Rückabwicklung der bezahlten Beträge aufgrund der Trinkgeldpauschale. Wichtig ist auch, die Arbeitgeber müssen die Mitarbeiter künftig über die Trinkgeldverteilung informieren und sie haben auch ein Auskunftsrecht über die bargeldlosen Trinkgelder, die was heute jetzt in der Praxis auch sehr, sehr häufig sind.
Die mit quasi Kreditkarte, IC-Karte oder so bezahlt werden.
Genau.
Und gibt es da irgendwie so Richtwerte für die Pauschalen?
Mhm. Ab 2026 wird es 65 Euro pro Monat sein. Das staffelt sich dann auf 2027 mit 85 Euro. 2028 auf 100 Euro und ab 2029 soll dann eine jährliche Valorisierung erfolgen.
Du sprichst jetzt aber nur, dass diese Trinkgeldpauschale einen Sozialversicherungsbetrag auslöst. Mhm. Ne? Wie schaut es steuerlich aus? Bleiben die weiterhin steuerfrei?
Ja, also das wurde jetzt wirklich auch klar vom BMF mitgeteilt. Die Trinkgelder bleiben weiterhin steuerfrei, ist also nur für die Sozialversicherung relevant.
Also keine Einkommensteuernachforderung.
Genau so ist es.
Silvia, vielleicht jetzt nochmal ganz zusammenfassend, Thema Sachbezüge.
Also zusammenfassend ist es wirklich so, dass man in der Abrechnung als Arbeitgeber schauen sollte, was kann man dem Mitarbeiter wirklich begünstigt zur Verfügung stellen, die einzelnen Punkte je nach Betrieb für sich durchdenken, dann am besten eben mit dem Steuerberater Rücksprache halten, dass man sich in den Grenzen bewegt, sodass man halt ein wirkliches Benefit für den Mitarbeiter schaffen kann. Und ja, es gibt auch sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten. Und die Trinkgeldpauschale, die kommt dann ab 2026.
Ich glaube, wir haben jetzt einen sehr, sehr guten Überblick über die diversen Sachbezüge erhalten. Einen Sachbezug, und aufmerksame Hörerinnen und Hörer, denen wird es aufgefallen sein, das Thema BKW-Sachbezug. Das haben wir in der heutigen Folge ausgelassen, weil nachdem es hier eigentlich ein bisschen ein komplexeres Thema zu behandeln gilt, haben wir uns das für den zweiten Teil zum Thema Sachbezüge aufgespart. Das heißt, Silvia, wenn es jetzt zu dem allgemeinen Part ein paar Fragen gibt, wie erreicht man dich am besten?
Einfach auf graz@hoferleitinger.at.
Perfekt. Und natürlich, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Natürlich könnt ihr eure Fragen auch über unsere Social-Media-Kanäle stellen, die wir ganz gerne an Silvia weiterleiten. Silvia, vielleicht kurz einen Ausblick, BKW-Sachbezug.
Ja, wie du schon gesagt hast, ein sehr umfangreiches Thema, was wir uns dann im Konkreten ein bisschen durchschauen werden.
Also bleibt gespannt, mehr dazu in der nächsten Podcast-Folge. Danke dir, Silvia, für den Überblick und danke euch fürs Zuhören. Tschüss.
Danke, tschüss.
Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social-Media-Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.at. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.